Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem zweiten Petrusbrief beschäftigen. Das Thema dieses Briefes kann man überschreiben mit dem Titel Gottgemäßes Glaubensleben im Licht der prophetischen Lampe. Der zweite Petrusbrief richtet die Blicke der Gläubigen auf das kommende messianische Königreich und auf die damit verbundene Wiederkunft Christi. Das prophetische Wort, das diese Hoffnung nährt, wird mit einer an einem dunklen Ort scheinenden Lampe verglichen. Das verderbliche Werk von Irrlehrern wird ausführlich beschrieben, um die Erlösten vor ihren Taktiken und Verführungen zu schützen. Petrus schrieb diesen Brief kurz vor seinem Märtyrertod. Es ist daher gewissermaßen sein Testament. Dieser Umstand gibt diesem Schreiben einen besonders feierlichen Charakter. Es besteht also eine sehr enge Parallele zum zweiten Timotheusbrief, weil dieser Brief von Paulus auch aus der Todeszelle verfasst wurde und in dem Sinn eben sein Testament war. Petrus war der führende der 12 Apostel für Israel. Paulus war der führende Apostel für der einzige Apostel für die Heiden. Und beide haben also einen solchen testamentarischen Abschlussbrief verfasst. Der Autor des zweiten Petrusbriefes ist ersichtlich gleich aus dem ersten Vers. Ich lese: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. In der liberalen Theologie wurde die Echtheit des zweiten Petrusbriefes in Frage gestellt, wie übrigens so viele andere Briefe auch. Zum Beispiel bei den Paulusbriefen wären die allermeisten Briefe unecht, weil sie nicht typisch paulinisch seien. Aber eben der eine Forscher sagt, dieser Brief ist nicht echt, der andere findet, und jener ist nicht echt. Und wenn man alle zusammennimmt, ist sowieso praktisch alles nicht echt, weil es eben nicht typisch paulinisch ist. Aber es ist zu sagen, die Liberalen haben allerdings kein einziges stichhaltiges Argument für ihre Position. Also die Argumente, wenn man die anschaut, die sind so schwach und eben überhaupt nicht stichhaltig. Aber die Bezeugung der Echtheit des Briefes wird bestätigt zum Beispiel durch den Judasbrief, der auf den zweiten Petrusbrief anspielt. Im Judasbrief, der übrigens sehr, sehr viele inhaltliche, bis in Details hinein, Parallelen aufweist mit dem zweiten Petrusbrief. Dieser Judasbrief sagt in Vers 17, ihr aber, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Jetzt vergleichen wir das mit 2. Petrus 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebots des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden und nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Merken wir direkte Parallele. Judas, der selbst kein Apostel war, sagt, denkt bitte an die Worte der Apostel, dass sie, nicht dass wir, ja, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Das ist eine direkte Anspielung auf den 2. Petrusbrief. Und so wird also im Neuen Testament sogar der 2. Petrusbrief schon wieder gewissermaßen angeführt und so bestätigt. Der 2. Petrusbrief prophezeit schwere Missstände in der Christenheit. Der Judasbrief berichtet über die Erfüllung dieser Voraussagen. Wenn man zum Beispiel liest in 2. Petrus 2, 1 bis 3, da steht: Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und durch Habsucht werden sie, und so weiter. Jetzt Judas 4. Ein Brief, der also später, nach dem 2. Petrusbrief, geschrieben wurde, sagt in Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter Gott und Herrn Jesus Christus verleugnen. Also der Petrusbrief kündigt es an und der Judasbrief zeigt, wie bereits in seinen Tagen das begonnen hat, sich zu erfüllen. Weiter gibt es Bestätigungen der Echtheit des Briefes von Petrus durch Methodius von Olympus. Das war ein Märtyrer im 2. Jahrhundert. Durch Firmilian von Caesarea, gestorben 268. Durch Athanasius, 298 bis 373. Das war dieser treue Zeuge in dieser schweren Zeit, wo viele die Gottheit Christi leugneten. Und dieser Athanasius hat gekämpft wie ein Löwe, indem er ganz schön anhand der Bibel bewiesen hat, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass Jesus Christus Gott ist. Gott und Mensch in einer Person. Ja, dieser Athanasius hat den 2. Petrusbrief auch bestätigt. Dann im Katalog des Codex Claramontanus, das ist eine Bibelhandschrift. Der Text dieses Katalogs geht zurück auf das 3., 4. Jahrhundert. Auch darin wird der 2. Petrusbrief als echt aufgelistet. Dann Kyrill von Jerusalem, 315 bis 386. Augustinus, 354 bis 430. Hieronymus, der Übersetzer der lateinischen Vulgata-Bibel, bestätigt das auch um 404. Der Brief ist echt. So dann die Synoden von Hippo, 393, Laodicea, 363, 64 und Karthago, 397. Das waren lokale, lokal begrenzte Synoden, die haben alle den 2. Petrusbrief bestätigt. Sie verwarfen aber den Barnabasbrief und die Briefe des Clemens von Rom. die nicht inspiriert waren, weil sie nicht von Aposteln oder von ihnen anerkannten Propheten geschrieben waren. Nach Epheser 2, Vers 20 ist die Gemeinde ja aufgebaut auf das Fundament, die Grundlage der Apostel und Propheten. Und so war das Prinzip, ein Buch darf nur als biblisch autoritativ anerkannt werden, wenn es nachweislich durch einen Apostel, eine von den Zwölfen, oder von Paulus geschrieben war, oder durch einen Propheten, der durch diese Apostel anerkannt worden war. Und so haben sie alle anderen Bücher, auch wenn die ganz gute Dinge enthielten, wie der Barnabasbrief und der Clemensbrief, wurden verworfen. Das waren zwar nützliche Briefe, aber nicht Gottes Wort. Interessant ist Folgendes. Im Neuen Testament gibt es 686 Hapax Legomena. Das ist der Fachausdruck für Wörter, die im Neuen Testament nur ein einziges Mal vorkommen. Das sind also die Wörter, wenn man beginnt, Griechisch zu lernen, die man eben nicht versteht. Weil man lernt ja nur die häufigen Wörter, ja? Und dann hat man ein Problem mit den Wörtern, die nur fünfmal vorkommen, nur viermal. Und am schlimmsten natürlich die Wörter, die nur ein einziges Mal vorkommen. Aber 62 von diesen Wörtern kommen im ersten Petrusbrief vor und 54 im zweiten. Das heißt, in diesen beiden kurzen Petrusbriefen ist also ein Sechstel Größenordnung dieser seltenen Wörter zu finden. Mit anderen Worten, nirgends im Neuen Testament kommen seltene Ausdrücke so oft vor wie in den Schriften des Petrus. Dieses Kennzeichen, so besonders viele seltene Wörter, das rückt eigentlich die beiden Petrusbriefe eng zusammen. Das ist so kein Beweis, überhaupt nicht, aber das ist schon mal ein interessantes Argument zugunsten dafür, dass hier derselbe Autor schreibt, im ersten wie im zweiten. Aber was es uns auch noch zeigt, ist, Petrus besaß offensichtlich einen sehr reichen, umfassenden Wortschatz auf Griechisch. Der Fischer aus Galiläa. Gut, natürlich, viele Menschen in damaligen Israel waren zweisprachig, Hebräisch und Griechisch, oder sogar dreisprachig, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch. Aber dass man als Fischer dann ein so gutes Griechisch kann, mit einem so reichen Wortschatz, also überrascht, kommt natürlich dazu, dass man davon ausgehen muss, dass ja all diese Apostel in Sprachen reden konnten. Am Pfingsttag konnten sie alle möglichen Sprachen reden, und zwar sogar die Mundarten, also die Aussprache war sogar korrekt. Und das ist durchaus auch ein Gedanke, dass eben die neutestamentlichen Schreiber deswegen so gut Griechisch konnten und eben die Grammatik so richtig beherrschten. Auch zum Beispiel, was die Bedeutung der Verbformen im Griechischen anbetrifft, da gibt es ja Formen, die sind Durative, die drücken aus eine fortdauernde Handlung, oder die Handlung wird beschrieben als punktuell geschehen oder als resultativ. Das ist punktuell geschehen und führt nun zu einem Resultat. Aber die Schreiber im Neuen Testament, obwohl das keine Griechen waren, sondern alle Juden, außer Lukas, die benutzen die Formen genau richtig. Die brauchen am richtigen Ort ein Resultativ, am richtigen Ort ein Aorist, am richtigen Ort, Aorist ist der Punktual, am richtigen Ort einen Durativ und eben, man sieht sogar einen so reichen Wortschatz, der sehr verwundert bei einem Fischer. Es geht aber weiter, übereinstimmende Ausdrücke der Petrusreden in der Apostelgeschichte und im zweiten Petrusbrief. Also man merkt, da ist eine Stilverwandtschaft. Zum Beispiel spricht ja Petrus in Apostelgeschichte 1, Vers 18 von dem Lohn der Ungerechtigkeit bei Judas. Und dieser Ausdruck wird dann wieder verwendet in 2. Petrus 2, Vers 13 und in Vers 15. Petrus spricht in Apostelgeschichte 3, Vers 12 über die Gottseligkeit, über die Eusebeia. Und im 2. Petrusbrief spricht er davon in Kapitel 1, Vers 3, 6, 7 und 3, Vers 11. Dann gibt es auch interessante Verbindungen zwischen dem ersten und dem zweiten Brief. Zum Beispiel der Gruß, den wir gelesen haben. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Der kommt genauso wieder vor in 1. Petrus 1, Vers 2. Aber sonst nicht im Neuen Testament. Dann spricht Petrus über die Tugend, über die Tugenden Gottes in 1. Petrus 2, Vers 8. Und genau diesen Ausdruck verwendet er wieder in 2. Petrus 1, Vers 3. Wir werden auf diesen Ausdruck noch zurückkommen. Und das Wort kostbar, Kostbarkeit, kostbar, ist ganz typisch in den Petrusbriefen. Wenn man kurz nachschaut auf Seite 2, der viertletzte Punkt, da erwähne ich kostbare Dinge. In 2. Petrus 1, Vers 1 haben wir gerade gelesen, eingangs, denen, die einen gleich kostbaren Glauben empfangen haben. Er spricht da über den kostbaren Glauben. Und wenn wir weiterlesen würden, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch dieselbe Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Also er spricht vom kostbaren Glauben und kostbaren Verheißungen. Jetzt im 1. Petrusbrief 1, Vers 7, da spricht er von der kostbaren Bewährung des Glaubens. 1, Vers 18 vom kostbaren Blut Christi. In 2, Vers 4 vom kostbaren lebendigen Stein. Der Jesus ist dieser Stein. Vers 6, der kostbare Eckstein. In Vers 7 sagt er, die Kostbarkeit des Ecksteins ist für die Gläubigen. Und in 1. Petrus 3, Vers 4 spricht er über die Frauen und sagt, der kostbare, verborgene Mensch des Herzens, beziehungsweise der unverwesliche Schmuck des sanften und stillen Geistes der gottesfürchtigen Frauen. Auch da wieder kostbar. Ein typisches Wort bei Petrus, er weiß um viele kostbare Dinge, aber in den beiden Briefen kommt das vor. Das ist auch wieder ein Argument, dass der zweite Brief eben vom gleichen Schreiber ist wie der erste. Es gibt noch mehr solche Parallelen. Gerade im viertletzten Punkt auf Seite 1 habe ich noch etwas verwiesen. Das ist eigentlich nicht ein Zusammenhang zwischen der Apostelgeschichte und dem zweiten Petrusbrief, sondern zwischen dem ersten Brief und dem zweiten. Der Ausdruck ohne Fehl und ohne Flecken, im 1. Petrus 1, Vers 18. Und dieser Ausdruck kommt dann wieder vor für die Gläubigen im 2. Petrusbrief. Ja, so gibt es also diese Parallelen. Der Schreiber des 2. Petrusbriefes sagt, dass er Augenzeuge war der Verklärung Christi auf dem Berg. Da kommen wir noch dazu. Und weiter sagt dieser Schreiber, Jesus Christus habe ihm vorausgesagt, eben was sein Sterben anbetrifft. Und jetzt wusste er, das steht nun bevor, genauso wie unser Herr Jesus Christus das mir gesagt hatte. Wenn man nachliest in Johannes 21, Verse 18 bis 19, da sieht man, wie der Herr Jesus als Auferstandener Petrus sagt, du wirst einmal deine Hände ausstrecken müssen und wirst hingeführt werden, wohin du nicht willst. Und Johannes erklärt, das sagte er andeutend, welches Todes er sterben sollte, um Gott zu verherrlichen. Und tatsächlich, Petrus wurde dann nach dem zweiten Petrusbrief durch Kaiser Nero in Rom gekreuzigt. Und zwar mit dem Kopf nach unten. Also der zweite Petrusbrief sagt, ich bin der, den der Herr eben seinen Tod so vorausgesagt hatte. Und wenn wir so über den Schreiber gesprochen haben, stellt sich die Frage, an wen schreibt er? Wer sind die Adressaten? Seite 2. Das Schreiben richtet sich an dieselben Adressaten wie der erste Brief. Ich lese nochmals Kapitel 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Ich war der Titel, der zweite Brief des Petrus. Das ist eine spätere Hinzufügung, das ist nicht inspiriert. Und so sind die Titel in den Handschriften manchmal ein bisschen unterschiedlich formuliert. Aber das ist nicht der Grundtext. Erst Vers 1 mit Simon Petrus, Knecht, das ist der biblische Text. Aber der Text selber sagt, dass das der zweite Brief ist, der eben an die gleichen Leute geschrieben wurde wie der erste. Im ersten Brief wird dann gesagt, wer diese Leute sind. 1. Petrus 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes und so weiter. Das Schreiben ist also ein Rundschreiben, das sich an Judenchristen in verschiedenen Provinzen im Gebiet der heutigen Türkei richtete. Also alle diese Provinzen, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, waren Landschaften in der heutigen Türkei. Und da haben wir diesen Ausdruck, den Fremdlingen von der Zerstreuung. Auf Griechisch ist Zerstreuung Diaspora. Und das ist eigentlich der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben, in der Diaspora, in der Zerstreuung. Und wir werden dann auch noch sehen, der Brief richtet sich an die gleichen Leute, an die auch der Hebräerbrief geschrieben wurde. Denn in 2. Petrus 3, Vers 15 erwähnt Petrus den Hebräerbrief und sagt, euch hat ja Paulus auch einen Brief geschrieben. Schlagen wir mal auf, 2. Petrus 3, Vers 15. Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also Petrus sagt, euch Juden in Kappadokien, Bithynien, Asien und so weiter, hat auch der liebe Bruder Paulus einen Brief geschrieben. Ha, welcher Brief könnte das sein? Das können nicht die Thessalonicher Briefe sein, denn die gingen nach Thessalonik. Auch nicht Kolosserbrief, Epheserbrief, die Korintherbriefe und so weiter. Auch nicht der Timotheusbrief, 1. und 2., die sind persönlich, Titusbrief auch nicht. Es gibt nur einen Brief, der in Frage käme, als Rundschreiben, der nicht an eine Gemeinde gerichtet war, sondern eben als Rundschreiben an viele Christen, das ist der Hebräerbrief. Und Petrus zählt diesen Brief zur Heiligen Schrift. Er sagt nämlich, er hat euch diesen Brief geschrieben und er ist schwierig, dieser Brief. Der Hebräerbrief ist ja ziemlich schwierig, oder? Und das ist eigentlich so, in allen seinen Briefen gibt es viele Dinge, die schwer zu verstehen sind und die werden verdreht. von den Unbefestigten, wie auch die übrigen Schriften. Und der Ausdruck die Schriften ist ein Fachausdruck, auch im Judentum, für die Heilige Schrift, das, was von Gott inspiriert ist. Also zählt er diesen Brief des Paulus, der ein Rundschreiben war an Juden, zählt er zu den inspirierten Briefen. Und er sagt, Paulus hat diesen Brief geschrieben nach der ihm gegebenen Weisheit. Und gerade im Hebräerbrief sieht man jemand, der eine überwältigende Weisheit hat in der Kenntnis des Alten Testaments. Und weiter sagt er, Vers 15, achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie das Paulus geschrieben hat. Nun, im Hebräerbrief steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und dann wird wiederholt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, wiederholt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Genau das ist der Punkt. Der Herr ist langmütig, aber ihr müsst jetzt wirklich die Konsequenzen voll und ganz ziehen. Denn viele Hebräer waren zwar bekennende Christen, aber ob sie wirklich bekehrt waren, das war eine andere Frage. Und so sagt der Hebräerbrief, ihr müsst jetzt wirklich ganz klare Sache machen, völlig durchdringen, nicht nur erleuchtet sein, sondern wirklich durchdringen. Achtet die Langmut des Herrn als Chance zur Rettung. Es passt alles. Aber es ist schon erstaunlich. Der zweite Petrusbrief wird eigentlich erwähnt durch den Judasbrief. Der zweite Petrusbrief erwähnt den ersten Petrusbrief. Und auch die Briefe des Paulus inklusive Hebräerbrief. Und der erste Timotheusbrief zitiert das Lukasevangelium als heilige Schrift. 1. Timotheus 5. Merken wir, wie das Neue Testament sich gegenseitig zitiert und auch gegenseitig eben verbindet, verknüpft und bestätigt. Schon erstaunlich. Die mussten also nicht warten, bis da irgendwo ein ökumenisches Konzil eröffnet wurde, an dem beschlossen wurde, diese Bücher gehören zur Bibel und alle anderen nicht. Dumm für unsere Gegner. Ein solches ökumenisches Konzil hat es nie gegeben. Ich muss erklären, der Ausdruck ökumenisches Konzil heißt ein Konzil der ganzen Christenheit. Solche hat es ja gegeben, zum Beispiel in Nicäa 325, wo das Bekenntnis abgelegt wurde, Jesus Christus ist nach der Bibel Gott dem Vater gleich. Oder Konstantinopel, der Heilige Geist ist wirklich Gott. 282. Dann Ephesus 431. Jesus Christus ist Gott und Mensch in einer Person. Das waren ökumenische Konzile, also wo gewissermaßen die ganze Christenheit mit eingeschlossen war. Dann gab es aber eben solche Besprechungen, die örtlich waren, wie diese Synode von Hippo, die ich heute auch erwähnt habe und so weiter. In Hippo wurde über die Frage gesprochen, welche Bücher gehören dazu. Aber das war nur eine lokale Synode. Es hat also nie eine Besprechung gegeben, wo für die ganze Christenheit quasi festgelegt wurde, das sind die Bücher des Neuen Testaments. Und trotzdem hat die ganze Christenheit die gleichen 27 Bücher. Also weder die katholische Kirche, noch die orthodoxe Kirche, noch die äthiopische Kirche, noch die koptische Kirche in Ägypten, noch die Reformierten, die Evangelischen, die Evangelikalen, noch irgendwelche haben andere Bücher im Neuen Testament. Und wieso kam diese Einheit zustande? Ja, weil eben das Zeugnis war klar, es musste nachweislich von einem Apostel geschrieben sein oder von einem Propheten, der durch sie bestätigt war. Und so hat man es hat viele Bücher gegeben, die waren Fälschungen. Thomas Evangelium aus Ägypten, etwas im Jahr 140. Oder Petrus Apokalypse. alle diese Betrügereien wurden aufgedeckt und wurden verworfen, ohne dass das quasi offiziell gesagt werden musste, so, das sind die Bücher, das ist ein weltweiter Beschluss. Nein. Die Kirche musste nie, also mit Kirche meine ich jetzt die Summe der Gläubigen, die musste nie festlegen, welche Bücher sind inspiriert und welche nicht. Sie mussten nicht festlegen, nicht beschließen, sondern sie mussten erkennen, welche Bücher sind nachweislich von diesen Aposteln, die von dem Herrn Jesus eine direkte Autorität, seine Autorität bekommen hatten. Matthäus 10, Vers 2. Er gab ihnen seine Autorität. Sie mussten erkennen, welche sind diese, und sie mussten alle Fälschungen dann ausschließen. Und dann war der Kanon des Neuen Testaments da. Es ist also keine Schwachstelle für den Glauben, die Frage des Kanons, sondern es ist gerade ein Hammerschlag. Aber das wissen viele Leute nicht, und dann lesen sie so dumme Bücher wie Sakrileg und so weiter und meinen, mit einem Roman würden sie jetzt erfahren, was die Wahrheit ist. Also meine Kinder, wenn sie etwas wirklich erfahren wollen, wie das jetzt ist, sagen wir mit Ziegen oder mit Kaninchen, dann lesen die nicht einen Roman, dann lesen die ein Sachbuch oder ein Sachartikel, oder? Das ist unglaublich. Ja, gehen wir weiter. Jetzt ist klar, an wen wurde der Brief geschrieben? Wann wurde der Brief geschrieben? Circa 67 nach Christus, nämlich kurz vor seinem Tod, aus der Todeszelle in Rom. Woher wissen wir, dass Petrus in Rom gekreuzigt wurde unter Kaiser Nero? Aus der Kirchengeschichte von Eusebius, einem antiken Schriftsteller, Buch 2, 25, 4 bis 5. Das ist die Referenz. Interessant, der Führende der Zwölf für Israel und der Apostel für die Heiden, beide wurden durch Kaiser Nero getötet in Rom. Und zwar etwa um die gleiche Zeit, um 66, 67. Und dann ein Jahr später beging Kaiser Nero Selbstmord. War Gottes Gericht, weil er diese beiden Zeugen ermordet hatte. Und dieser Selbstmord hat dazu geführt, dass der Krieg der Römer gegen die Juden, der 66 ausgebrochen war, im Jahr 68 gestoppt wurde, weil der General wollte Kaiser werden und ging nach Rom. Und er wurde Kaiser, schickte dann im Frühjahr 70 seinen Sohn nach Israel, um den Krieg zu vollenden, und so kam es zur Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Aber in dieser Zwischenzeit, ab dem Jahr 68, konnten alle Christen fliehen. Sie kannten Lukas 21, Vers 20, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Armeelagern, so wisst, dass ihre Zerstörung nahegekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, fliehen, und aus Jerusalem fliehen auf die Berge. Das haben sie gemacht. Sie sind nach Pella gegangen und sind alle dort in Sicherheit gebracht worden, sodass keiner umkam bei der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Während über 1 Million Juden umkamen. Also wenn man diese Verquickung sieht, ja, also der Tod von Petrus und Paulus, die dann zum Gericht über Nero geführt haben, und dieses Gericht über Nero hat die Rettung aller messiasgläubigen Juden im Land Israel zur Folge gehabt. Das staunt man, ja? Wie ist der Brief aufgebaut? Die Grobstruktur. 4 große Teile. Römisch 1, Ermahnung zu Wachstum im Glauben. 1 bis 11. Römisch 2, zur Bedeutung der Prophetie. 1, 12 bis 21. Hier wird erklärt, was ist der Sinn der Prophetie. 3, Warnung vor Irrlehren. Das ganze Kapitel 2. Und 4, prophetischer Ausblick. Das ganze Kapitel 3. Jetzt wollen wir so einen Gang durch diese 3 Kapitel zusammen unternehmen. Im ersten Vers haben wir gelesen: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Hier wird die Gottheit Christi ganz eindrücklich bezeugt. Wenn es da also heißt, unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus, dann bezieht sich unseres Gottes auf Jesus Christus. Oder sonst müsste es heißen, unseres Gottes und des Heilandes Jesus Christus. Dann wären das zwei verschiedene Personen. Ja? Und im Griechischen ist das auch wirklich genau so. Ich habe das darum auf Griechisch wiedergegeben. Tu teu hemon, kaisoteros Jesu Christu. Wörtlich ist das des Gottes unseres und Heilandes Jesu Christi. Eine wichtige griechische Grammatikregel nennt man Sharpe's Rule, weil ein Herr Sharp das vor langer, langer Zeit entdeckt hatte. Und er hat diese Regel durchgetestet in der griechischen Literatur, außerhalb der Bibel, und hat da Listen gemacht, wo die gleiche Regel vorkommt. Und keine Regel ohne Ausnahme. Ja, alle Regeln haben doch Ausnahmen. Aber hier haben wir eine Regel ohne Ausnahme. Er hat nämlich keine Ausnahme gefunden. Ja. Also, keine einzige Ausnahme dieser Regel hat er gefunden. Und zwar ist die Regel kompliziert formuliert so. Zwei Nomen, Hauptwörter. A und B. Sie dürfen keine Eigennamen sein. Also nicht Fritz oder Franz. Natürlich nicht Paulus oder Petros, ja. Keine Eigennamen. Sie müssen in der Einzahl stehen, mit dem Wörtchen und verbunden sein. Der bestimmte Artikel, der, die, das, darf nur vor dem ersten Nomen stehen. Wenn diese Dinge erfüllt sind, dann bedeutet das, A und B ist das Gleiche. Ja, was ist A? Das erste Nomen ist Gott, das zweite Nomen Heiland. Vor dem ersten Nomen steht des Gottes auf Griechisch. Das Ganze ist mit und verbunden. Dann ist also Gott die gleiche Person wie Heiland. Also wenn ich nicht rausgekommen ist, muss man daheim das nochmals durchlesen, bis man es hat. Das lohnt sich, diese Regel zu haben, weil es gibt immer mehr Leute, die die Gottheit Christi leugnen. Und die versuchen, unter den Gläubigen Eingang zu finden. Das ist ganz, ganz schlimm. Und denen muss man wirklich Widerstand leisten können, ohne irgendwie nachzugeben. Und sie können diese Argumente nicht widerlegen. Ich habe hier übrigens noch ganz viele andere Stellen aufgeführt, wo Jesus Christus Gott genannt wird. Johannes 1, Vers 2, Johannes 20, 28, Apostelgeschichte 20, 28, Römer 9, Vers 5, 1. Timotheus 3, Vers 16, Titus 2, Vers 13, wo wir wieder Sharpe's Rule finden, Hebräer 1, Vers 8, 1. Johannes 5, Vers 20. Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, gerade vorher in 1. Johannes 5, Vers 20 wird auch noch über den Vater gesprochen. Aber er sagt dann Jesus Christus, dieser. Und dieser ist das Naheliegende, ja? Steht eben nicht jener im Griechischen, das wäre dann Ekenos, steht aber Hutos, das Naheliegende. Also dieses weist zurück auf die am letzten genannte Person, Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ganz klare Bezeugung. Und eben auch hier, der kostbare Glauben, den haben wir empfangen durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und das ist eben nicht nur bei ihr Lehren, die unter den Gläubigen Einlass zu finden suchen, die die Gottheit Christi leugnen. sondern eben auch solche Bücher, wie ich sie erwähnt habe, zum Beispiel eben dieses Skandalbuch, der Sakrileg, wo er gesagt hat, ja, die Gottheit Christi, das ist eine Erfindung aus dem 4. Jahrhundert. Das stand früher nicht in den Schriften des Neuen Testaments. So ein Unsinn. Wir haben ja Handschriften genügend aus der Zeit des 3. Jahrhunderts, aus dem 2., sogar aus dem 1. Jahrhundert haben wir neutestamentliche Handschriften. Und die Gottheit Christi wurde immer bezeugt. Ja, aber darum insistiere ich so auf diese Eröffnung des Petrusbriefes. Jesus Christus, unser Gott und Heiland. Er spricht da über Erkenntnis. In Vers 2, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Hier ist jetzt Gott nicht die gleiche Person wie Jesus. Also da ist nicht Sharp's Rule, da ist jetzt gemeint in der Erkenntnis Gottes des Vaters und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also wenn wir Gott, den Vater, erkennen und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, darin finden wir eben Gnade Gottes und seinen inneren Frieden. Petrus spricht 7-mal von Erkenntnis. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. 2. Petrus 1, Vers 2, Vers 8. 2 Vers 20, da ist das Wort Epignosis, Vollerkenntnis, und dann benutzt er auch Gnosis, einfach Erkenntnis. 2. Petrus 1 Vers 6, zweimal, und 3 Vers 18. 7-mal betont der Apostel Petrus die Erkenntnis. Nicht wahr, es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, Erkenntnis ist nicht so wichtig. Und das ist sowieso nur so für die Gescheiten und für die Intellektuellen und so. Ja, also Petrus war ein Fischer. Und er schreibt 7-mal von der Wichtigkeit der Erkenntnis. Und man könnte sogar sagen, wenn schon der 2. Brief ein Vermächtnis ist, ein testamentarisches Vermächtnis, da schreibt man wirklich nur noch das, was einem wirklich ganz wichtig ist, ja? Dann ist aber das Schlusswort erst recht das Vermächtnis. Also das Vermächtnis des Vermächtnisses. Und wie endet er in Kapitel 3, Vers 18? Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist wieder Sharp's Rule. Also Herr und Heiland ist die gleiche Person. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Wir müssen ihn erkennen, seine Herrlichkeit und seine Größe. Und darin erfahren wir dann Gottes Gnade und seinen Frieden, den wir tagtäglich neu brauchen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Einführung in den 2. Petrusbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den 2. Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.